Willkommen bei Mit Milch und Zucker, wo wir mit Menschen Kaffee trinken, damit ihr sie kennenlernen könnt. Willkommen zurück bei Mit Milch und Zucker, neue Woche, neue Folge. Mein Name ist Christiane und im Zoom-Fenster neben mir ist wie immer die Brenda. Hallo.
Hallo Christiane.
Möchtest du gleich deine Peststimme erklären oder sollen wir das nachher machen?
Ich erkläre es gleich. Weil wir ja ein super transparenter Podcast sind, möchte ich bitte hiermit festhalten, ich habe das zweite Mal Corona und es zipft mich an. Weil diesmal ist es nämlich in der Nase und nicht im Hals.
Das ist zart.
Ja, also
aber
deswegen.
Gute Besserung auch auf diesem Weg. Aber es geht ja wie immer nicht um Corona oder uns, sondern um unsere heutige Gästin, die heimlich still und leise im Zoom-Fenster unter uns sitzt. Und zwar ist das heute die Katharina. Hallo.
Hallo.
Es freut uns sehr, dass du da bist. Freut mich auch sehr, dass wir uns endlich kennenlernen. Ich erkläre jetzt mal ganz schnell, wer du bist und was du machst. Und ja, warum die Brenda dich schon kennt und ich dich nicht. Weil das kommt auch nicht so oft. Das ist solche Leute. Also, dein Name ist Katharina. Du hast ursprünglich Informatik studiert, Bachelor und Master Medieninformatik und technische Informatik. Ziemlich cool. Bist jetzt aber beim Theater gelandet und machst Theaterpädagogikkurse. Und wer vielleicht andere Podcasts schon von uns gehört hat, freue ich mich immer sehr, wenn wir über Theater reden können. Das ist immer schön. Und Theaterpädagogik ist ja mega spannend. Bist seit 2019 beim Musical Lab, also machst dort Musical-Workshop-Reihen für Kinder und Jugendliche, was halt auch damit zusammenspielt und arbeitest auch als freie Regisseurin. Und eine Sache habe ich noch, warum nämlich die Brenda dich kennt und ich dich nicht. Du bist Gründerin bzw. Mitgründerin der Kaffeegang auf Twitter, über die wir auch schon ein bisschen geredet haben. Und da ist jetzt der Connex und deswegen erklärt die Brenda jetzt, worüber wir eigentlich mit dir reden wollen.
Wir wollen heute mit dir reden, wo man am besten in Wien Kaffee trinkt. Das war ein Scherz, wollen wir auch mit dir drüber reden. Aber als Thema haben wir, wie kann man Kinder für Theater und Musical begeistern? Kunst und Kultur findet in herkömmlichen Lehrplänen nur wenig Raum. Bildnerische Erziehung und Musikerziehung werden als die Kulturfächer genannt, unter Anführungszeichen. Und auch diese paar Stunden stehen regelmäßig zur Debatte, ob es neben den wichtigeren Fächern überhaupt notwendig ist. Für besonders Engagierte gibt es auch das Theater der Jugend, das aber auch als ein Zeit- und Geldengagement von Eltern erfordert. Wir wollen heute mit dir darüber reden, wie man Kinder für Theater und Musical begeistern kann, was Kinder aus deinen Kursen mitnehmen können und was es im Bereich Kunst und Kultur für Kinder und Jugendliche braucht und brauchen würde. Aber wir fangen wie immer an mit den Questions to go und der Christiane hat die erste.
Bist du bereit?
Ja.
Film oder Serie?
Film.
Ausschlafen oder früh aufstehen?
Gezwungenermaßen früh aufstehen. Ich habe früher wahnsinnig gern ausgeschlafen, aber muss jetzt beruflich und familiär immer früh aufstehen. Und ich finde es eigentlich voll angenehm, weil man hat einfach mehr vom Tag.
Inspiration hole ich mir durch?
Durch Menschen. Also ich beobachte total gern Menschen. Ich schaue in der U-Bahn wahnsinnig gern Menschen an. Ich fahre teilweise auch gerne zu weit, um noch Menschen beobachten zu können. Und ich setze mich auch urgern alleine in einen Café und schaue mir Menschen an. Also einfach so zuschauen, was die so machen, über was die sich so unterhalten, wie die sich austauschen, wie die sich bewegen, weil das für mich fürs Stückeschreiben so wichtig ist. Also ich suche mir, ich bastel meine Stücke ja alle selber für meine Projekte, habe da über 30 Theaterstücke geschrieben und ich muss da immer die Figuren kreieren und die Figuren erfinden und das passiert am leichtesten, indem ich die irgendwo im Alltag treffe oder irgendeine Inspiration dadurch finde, dass sich irgendwer irgendwie verhält. Ich lerne auch wahnsinnig gern neue Menschen kennen, ob jetzt durch normales Begegnen oder durch Twitter. Und finde es urspannend, aus denen rauszukitzeln, was an ihnen besonders ist. So. Und da nehme ich mir meine Inspiration sowohl für meine Arbeit, für mein Theater, als auch für mein Leben mit und schaue mir da Sachen ab oder lass mich anstecken von Begeisterung.
Als Kind wollte ich werden.
Ich wollte gern Sängerin werden, ganz früher. Meine Mama ist Musiklehrerin und wir haben einfach wahnsinnig viel gesungen. Ich konnte vor dem Kindergarten schon 200 Lieder auswendig runtersingen und so weiter und wollte immer Opernsängerin werden. Und dann war ich mit 10 im Theater, das erste Mal in einem Theaterstück, in dem nicht mein Papa mitgespielt hat. Und deshalb war es für mich das erste Mal so ein richtig professionelles Theater. Und da habe ich ein Stück gesehen mit Heiner Kontschak. Das ist in Baden-Württemberg so ein, ja, so ein Tausendsasser, der irgendwie alles macht. Der schreibt Stücke selber, der war mal Intendant an einem Kindertheater, der spielt 15 Instrumente, der ist Schauspieler, der hat im Zirkus gearbeitet und so weiter und begleitet mich bis heute als ein sehr inspirierender Mensch. Und den habe ich damals gesehen als kleines Kind und bin heimgegangen, habe zu meinen Eltern gesagt, ich gehe ans Theater, ich gehe beruflich ans Theater als Zehnjährige. Mein Vater fand es super, weil der hat Theater gemacht. Und meine Mutter ist halt schwäbische Lehrerin. Die hat erst mal gesagt, ja, vielleicht machst du erst mal ein paar Kurse. Und ich wollte es aber. Also ich war irgendwie mit 10 sehr, sehr entschieden und habe mir dann wirklich zu allen Geburtstagen und Weihnachten immer irgendwelche VHS-Theater, Tanztheaterkurse gewünscht und so weiter und habe das wirklich durchgezogen und es ist geworden. Also ich komme da nicht raus.
Der beste Ratschlag, den du je bekommen hast.
Mir mehr Zeit zu nehmen. Ich bin immer so ein Mensch, ich muss immer alles gleichzeitig können und gleichzeitig machen und ganz, ganz viel. Ich habe auch wahnsinnig viel Energie und Kraft und schaffe das dann auch immer. Aber ich mache immer so Projekte bis zum Anschlag und dann kippe ich aus den Latschen. Und es ist sehr viel wohltuender und heilsamer für mich, wenn ich es langsamer angehe. Also wenn ich praktisch ja wie so ein Pace Runner fürs normale Leben habe. Also, dass jemand sagt und stopp und jetzt machst du eine Pause und jetzt gehst du mal laufen oder spielst ein bisschen Gitarre oder sowas. Das ist, glaube ich, so das Hilfreichste, was man mir mitgeben kann, dass ich einfach ein bisschen langsamer mache, ein bisschen weniger auf einmal.
Womit kann man dir eine Freude bereiten?
Mit gutem Kaffee, passenderweise. Wir haben uns vor 2 Jahren, glaube ich, einen Vollautomat gekauft und ich habe seitdem mir von jedem, der gefragt hat, immer guten Kaffee gewünscht und zwar guten Kaffee, den derjenige gut findet. Also nicht, ich wünsche mir den und den Kaffee, sondern ganz viele verschiedene Sorten und habe gefühlt ganz Österreich durchprobiert und die halbe Welt. Und habe immer noch großen Spaß dran, guten Kaffee auszuprobieren und mich da überraschen zu lassen. Bei Bier geht es mir ähnlich. Also ich trinke gerne gutes Bier. Das geht so von Guinness über Tannenzapfle bis Toro, alles. Lass mich da auch gerne von der Wirtin vom Biro beraten. Genau, da teste ich mich irgendwie gerne durch neue Sorten und ansonsten eigentlich Zeit. Also einfach Zeit mit Menschen, die ich gern mag. Ob man jetzt ins Theater geht oder zusammensitzt und Kaffee trinkt oder einfach tratscht oder zoomt oder sonst was, einfach eine gute Zeit miteinander. Das ist für mich so das Wertvollste.
Wenn du ein Video haben könntest von einer Situation deiner Wahl aus deinem Leben, welche wäre es?
Wäre mal auf jeden Fall nicht von mir. Ich hasse Filme von mir. Ich glaube, es wäre auf jeden Fall von meinen Kindern. Ich habe 2 Kinder. Mein Sohn ist 3 und meine Tochter wird bald 5. Und ich gehe seit ein paar Semestern mit denen ins Kinderturnen. Und das ist immer unnett. Also wir machen immer so Aufwärmdings, dann machen wir irgendwas Geräteturnen und so weiter. Dann gibt es so ein Abschlussspiel und so weiter. Und am Schluss kriegen sie diese Stempelkarten, wo sie jedes Mal so ein Pickerl draufkriegen und einen Stempel und dann noch auf jede Hand auch noch einen Stempel drauf. Und dieser Moment, wenn die Kinder sich rumdrehen und mit dieser Stempelkarte mir entgegenkommen, da hätte ich gern einen Film von, weil sie da einfach leuchten. Also da sind sie so stolz und so leuchtend und ich könnte es aber wirklich nicht übers Herz bringen, sie da zu filmen, weil ich das dann verpassen würde. Und da hätte ich irgendwie gern einen Film von.
Abschalten kann ich am besten bei.
Also wenn es schnell gehen muss, dann beim Musik machen. Da nehme ich die Gitarre von der Wand und singe irgendwas Pfadfindermäßiges oder so. Wenn ich Zeit habe, dann ist Laufen. Also ich habe vor einem Jahr angefangen mit Laufen und das tut mir wahnsinnig gut und schenkt mir Auszeiten und ich kann abschalten und kann meine Musik hören und tobe mich aus und habe frische Luft. Ich bin wahnsinnig gern draußen und power mich aus und ich glaube, das wird mir fehlen, wenn ich das nicht machen dürfte. Und es ist wirklich, ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, ich schenke mir was in dem Moment, in dem ich das mache.
Welches Lied darf auf keiner Playlist fehlen?
Also ich habe nicht so ein Lieblingslied. Ja, so eine Richtung. Also meine Eltern haben früher immer so Peter, Paul and Mary gehört und solche Sachen, Stones und Beatles und so weiter. Und ich finde, Clapton muss auf jede Playlist, irgendwas von Clapton. Das finde ich immer sehr entspannend und motivierend, die Gitarre in die Hand zu nehmen. Und ich finde, es muss auch Rio Reiser und Tonsteine Scherben auf jede Playlist. Ich habe nach der Schule ein Jahr Regieassistenz gemacht und da haben wir ein Stück auch mit Heiner Kontschak, den ich vorhin schon erwähnt habe. Haben wir ein Stück gemacht über Tonsteine Scherben, über die Bandgründung. Und damals habe ich gesagt, ich heirate mal einen Mann, der für mich für immer und dich von Rio Reiser singt. Das habe ich nicht gemacht, aber ich habe es mir am Rücken becken lassen. Und deshalb finde ich, das muss irgendwie auf jede Playlist drauf. Und ansonsten höre ich voll gern Togo-Bier. Finde ich lustig und verrückt genug, um sich auszupowern. Also gerade so für so Laufrunden finde ich das sehr geeignet.
Danke sagen möchte ich.
Auf jeden Fall meinen Eltern an erster Stelle, weil ich echt eine gute Kindheit hatte. Also wir hatten so eine ganz vielfältige Kindheit. Wir waren alle auf einer Waldorfschule. Das ist ein anderes Konzept in Österreich. Uns hat es sehr gut getan. Wir waren irgendwie alle drei total kreativ und haben das mit den praktischen Fächern voll genossen und uns da ganz viel rausgenommen. Dann durften wir alle Instrumente spielen. Wir waren urviel draußen. Wir waren im Sommer immer zelten und so weiter. Und die waren einfach wirklich gute Eltern. Also haben auch immer zugehört und uns zu offenen Menschen erzogen. Also es hätte bei uns zum Beispiel kein Outing gebraucht, sondern einfach ein, der Mensch ist es fertig. Solche Sachen, das finde ich sehr dankenswert. Und ich habe tolle Geschwister, also wirklich, wirklich tolle Geschwister, mit denen ich so ganz verknäuelt war als Kind. Wir haben uns natürlich die Köpfe auch eingeschlagen, aber wir waren irgendwie immer ein Team. Und dann natürlich danke an meine Kinder und an meinen Mann, mit denen ich doch den Hauptteil meiner Zeit verbringe. Die Kinder sind urtoll und motiviert und begeistert, die Welt zu entdecken mit mir und lassen sich da auf alles ein und sind jeden Tag mit mir draußen und am Bücher lesen und machen wahnsinnig gern Musik mit mir. Und es tut der Familie gut, dass mein Mann eher so unser Ruhepol ist. So der Hafen für die drei Wilden. Und ja, ich bin einfach urdankbar, dass die alle so sind, wie sie sind und dass sie mich einfach lieben.
Und wie trinkst du deinen Kaffee?
Schwarz oder mit Hafermilch?
Perfekt. Questions to go gemeistert. Gut gemacht. Aber ich schieße jetzt mal gleich die erste große mit Milch- und Zuckerfrage hinterher. Was ja besonders spannend ist, wenn man Mitglied der Kaffeegang ist, finde ich. Erste mit Milch- und Zuckerfrage. Was ist oder war der beste Kaffee, den du getrunken hast? Weil da geht es ja oft nicht darum, wie er geschmeckt hat oder ob er jetzt mit Hafermilch oder sonstiger Milch oder groß, klein, Starbucks oder nicht war, sondern einfach, wo man den getrunken hat und mit wem man den getrunken hat.
Gibt es für mich zwei Orte. Das eine ist sehr Wien. Das ist das Reimann in Meidling. Ich habe ein paar Jahre in Meidling gelebt und habe das sehr, sehr geliebt. Und ich bin ein Mensch, der immer einen Stammbeisel braucht, bevor er wohin zieht, damit er da ankommt. Also auch in Berlin zum Beispiel hatte ich mir schon die Lokale ausgesucht, bevor ich hingezogen bin. Und das war in Meidling das Reimann. Das ist so ein altes Wiener Kaffeehaus mit noch so diesen schönen golddurchwirkten Polsterbezügen. Und dem Kellner, der noch sein Jäckchen über dem weißen Hemd trägt und alles siezt und so weiter. Und die sind total nett und das ist urgemütlich und das ist gegenüber von einem Theater, in dem ich gearbeitet habe. Und auch meine Pfadi-Gruppe ist da ganz regelmäßig hingegangen und das ist irgendwie so eine gute Mischung aus wirklich Alt-Meidlinger Publikum. Also der Herr Hofrat geht dahin um 11:30 Uhr und holt sich jeden Tag sein Mittagsmenü und trinkt sein Wein und kriegt das Schnitzel schon vorgeschnitten. Und gleichzeitig sitzt dann aber die Bobo-Mama, die am Meidlinger Markt am Käseregal arbeitet, sitzt da auch mit drin und so weiter. Und irgendwie mischt sich's gut und es ist halt gar nicht touristisch. Also es ist wirklich, es fühlt sich sehr nach Wien und sehr nach Meidling an. Und da war ich einfach urwohlig immer. Ich habe dort, glaube ich, sicher 10 Theaterstücke runtergeschrieben und die haben mich lassen. Also ich habe da wirklich das Klischee des Künstlers zelebriert, indem ich mir einen Kaffee bestellt habe und dann erst mal 3 Stunden Stück geschrieben habe. Und dann habe ich mir noch einen Kaffee bestellt und so weiter. Ist bis heute eins meiner allerliebsten Lokale in Wien oder in Österreich, obwohl es nichts Veganes hat. Also die haben nicht mal eine Hafermilch. Es ist eigentlich komplette Fehlbesetzung für mich. Aber die sind so nett und die sind auch heute noch so nett und so herzlich. Ich fühle mich da immer gleich wieder zu Hause. Also es kommt immer sofort der Chef her und tratscht mit mir über die Zeit, in der ich im Theater gegenüber war und wie es meinen Pfadis geht und so. Die wissen das einfach alles noch und ich brauche immer solche Inseln oder solche Nester, um irgendwo anzukommen. Und das war eben in Meidling war das so mein zweites Zuhause praktisch. Das ist das eine, der eine Wohlfühlort, so der, an den ich immer wieder hingehe. Und das andere ist eher so ein Moment. Nach der Schule bin ich nach Berlin gezogen mit meiner damals besten Freundin, immer noch sehr, sehr guten Freundin, und bin nach Neukölln gezogen. Und da gab es auch so ein Café, das war damals noch nicht schön, jetzt ist es sehr schön. Und da sind wir immer hin, weil es billig war und wir waren Studentinnen und haben alles selber verdient. Und das war einfach eine gute Zeit damals. Also das war, ich hab mich um Schauspiel beworben nach meiner Regieassistenz und um Schauspielstudium und bin nach Berlin gezogen eben und habe mich von dort aus um Schauspiel beworben, anstatt mich von zu Hause aus um einen Schauspielstudienplatz zu bewerben. Und war dann in Berlin irgendwie schon so angekommen. Das war irgendwie meine Stadt. Ich bin aus einer schwäbischen Kleinstadt rausgezogen in die große, weite Welt und das war das Paradies. Also das war Kunst und Kultur und tolle Leute und ich mache wahnsinnig gern Musik und da geht natürlich alles und habe Ausstellungen gemacht und durfte bei Opernprojekten mitmachen und so weiter und war dann irgendwie schon so angekommen und festgewachsen in Berlin, dass ich das nicht hergeben konnte. Also ich habe praktisch mein Berufstraum aufgegeben, weil ich Berlin mehr geliebt habe als das Konzept Theater machen zu dürfen und habe dann gedacht, na ja, dann studiere ich halt mal irgendwas. Ihr habt es vorhin schon erwähnt. Ich habe mir was ausgesucht, was keinen NC hatte. Es war Informatik. Meine Mutter hat damals gesagt, sag mal, also ganz ehrlich, ist das nicht kotzlangweilig? Es war jetzt, will jetzt keine Informatiker dissen oder so, aber es war tatsächlich nicht meins, aber es ist mir zugeflogen. Also es ging leicht und ich wollte halt gerne die ganzen Projekte machen dürfen. Also ich wollte einfach gern Berlin erleben und so richtig eintauchen in die Stadt und es war leicht mit was, für das ich nicht viel tun musste. Und deshalb habe ich das dann durchgehauen. Und auch tatsächlich dann noch den Master gemacht, weil ich den abkürzen durfte und habe währenddessen einfach toll Gesangsunterricht genommen und in A cappella-Geschichten mitgesungen und so weiter und mich gefühlt wirklich ausgetobt und wäre sicher auch in Berlin geblieben, wenn ich nicht an zwei Todesfällen sozusagen gescheitert wäre. Also mir sind zwei Partner gestorben und das hat mich ganz schön aus der Bahn geworfen. Also ich war dann gefühlt nicht, war nichts mehr übrig von mir. Also so. Und dann habe ich mich wegbeworben, nicht weil ich aus Berlin weg wollte oder so, sondern weil ich das Gefühl hatte, ich brauche einen Schnitt und ich brauche einen Neuanfang, dass ich wieder Boden unter die Füße kriege. Und dann war ich, das wird die Brenda freuen, in Großbritannien 2 Monate wandern und habe mich dann danach in Salzburg beworben um ein Regiestudium, weil ich irgendwie zu dem Schluss gekommen war, dass ich doch lieber Geschichten erzähle und kreiere, als auf der Bühne zu stehen und mir sagen zu lassen, was ich jetzt zu tun habe, so. Und bin großartigerweise genommen worden dort. Also hat mich wahnsinnig gefreut, dass ich das machen durfte und habe dann aber im Laufe des Studiums für mich festgestellt, dass es gar nicht Regie ist, sondern dass es Theaterpädagogik ist. Also dass ich viel lieber noch mit Menschen zusammenarbeite, die nicht nur das eine Projekt mit mir cool finden oder gute Arbeit oder so, sondern die in 10 Jahren noch wissen, welche Strumpfhosenfarbe sie anhatten. Also so mit Kindern und mit Jugendlichen und mit Laien, die halt dieses eine Theaterprojekt oder diese 5 Kurse bei der Kathi machen dürfen sozusagen, bei denen ich wirklich hängen bleibe und bei denen ich das Gefühl habe, ich habe auch wirklich was hinterlassen. Also ich habe da was bewegt und was gemacht, was denen irgendwie weiterhilft so. Und deshalb habe ich dann da noch eine Theaterpädagogik-Ausbildung draufgesetzt, so eine verkürzte für Bühnendarsteller. Und ja, das habe ich schon in Wien gemacht. Da bin ich der Liebe wegen hingezogen. Es war unser Kompromiss. Er wollte in Österreich bleiben, ich wollte nach Berlin zurück. Dann haben wir gesagt, dann wenigstens die Hauptstadt. Und es war tatsächlich wirklich genau richtig, weil ich hatte vorher schon ein paar Freunde in Wien und das ist irgendwie, es fühlt sich so richtig an. Also es ist so, es gibt alles. Man hat die ganze Kultur und das Spannende von einer Großstadt, aber es ist nicht so stressig. Ich finde, so Berlin wäre mir jetzt einfach zu stressig. So, das wäre mir irgendwie zu, die Wege sind immer noch mal eine halbe Stunde länger und so weiter. Und Wien hat so den Vorteil und trotzdem mehr Gemütlichkeit. So, und deshalb glaube ich, war das eine gute Entscheidung. Und dann war ich, ja, habe ich meine Tochter bekommen und dann sind wir schon schwanger mit dem zweiten Kind. Es ging relativ schnell. Sind wir nach Berlin gefahren und ich habe eben gedacht, ich kriege da jetzt wahnsinnig Heimweh. Also ich werde dort nicht mehr weg wollen. Ich werde dort festspicken wollen und nicht mehr zurück nach Wien oder denke, mein Gott, was habe ich alles hergegeben und so weiter. Und ich wollte unbedingt nach Berlin zurück. Und Ja, dann habe ich dort Freunde getroffen und es ging mir tatsächlich so. Und dann saß ich aber am letzten Tag in diesem Café. Wir sind zurück in diesem Café in Neukölln und habe mir nur so überlegt, was würde mein damaliges Ich, also mein wildes, ungezähmtes Ich, dazu sagen, wo ich jetzt bin und was ich jetzt mache und was ich jetzt machen darf und mit wem ich das mache und so. Und habe für mich festgestellt, das wird sich urfreuen. Also das wäre richtig glücklich damit, wo es gelandet ist. So, also das wäre wirklich so, ich saß so mitten in Berlin-Neukölln und bin in dem Moment in Wien angekommen. Also wirklich so, dass ich mir dachte, na, das passt jetzt. Ich bin jetzt am richtigen Ort und ich mache jetzt die richtigen Sachen und ich habe die richtigen Leute um mich rum. Und deshalb ist das für mich der beste Kaffee, den ich je getrunken habe.
Ich finde, es klingt so, als wäre, wenn du wieder nach Berlin gegangen wärst, es wäre ein Schritt zurück gewesen.
Ja, also rückblickend schon. Damals habe ich gedacht, boah, das ist jetzt ein großes Opfer, das ich da bringe. Es ist wert. Also so, es war der Mann und deshalb war die Entscheidung richtig. Aber ich hatte immer das Gefühl, ein Opfer zu bringen, wirklich über mehrere Jahre. Jetzt denke ich mir, na, es wäre wirklich ein Schritt zurück gewesen, weil Berlin war eben genau richtig für die Anfang 20er. Also ganz genau richtig. Ich würde meine Kinder nicht in Berlin aufwachsen lassen wollen. So, das wäre einfach, ja. Die Gemütlichkeit, die österreichische Gemütlichkeit würde dem fehlen und das würde zu meinen Kindern auch nicht passen. Also das wäre irgendwie so, ich bin auch wahnsinnig gern draußen im Grünen, ich gehe gern laufen und wandern und keine Ahnung was. Und irgendwie, ja, war das damals perfekt und es hätte nicht perfekter sein können. Und ich habe es so geliebt, dort zu leben, aber ja, jetzt bin ich für die jetzige Phase richtig.
Wenn man jetzt das ein bisschen betrachtet, ja, als Kind wolltest du Sängerin werden, auf der Bühne stehen, dann hast du den Beruf der Informatikerin studiert und jetzt machst du Theater und Musicals für Kinder. Wenn du es deinem Kindes-Ich erzählen würdest, würde sich dein Kindes-Ich freuen darüber, dass du jetzt auf der anderen Seite der Bühne stehst?
Ich glaube schon, weil ich glaube, mein ich hat zwar davon geträumt, Sängerin zu werden, aber ich war immer eine wahnsinnig Lampenfiebrige. Also ich habe auch im Mädchenchor gesungen und so und ich habe dann immer Solo singen dürfen, aber ich war wirklich also verzweifelt kurz bevor es losging. Ich war wahnsinnig aufgeregt immer und deshalb glaube ich, dass mein Kindes-Ich das als eine richtig gute Lösung für mich, eine wohlige Lösung für mich empfinden würde und dass es, glaube ich, auch das nicht fassen können würde, dass ich tatsächlich was mit Theater mache, weil das war so ein abstrakter Traum, so ja, natürlich, ich gehe auf die Bühne, ich mache Theater und so, wie halt jedes Kind sich irgend so was wünscht, aber so dass man es tatsächlich durchgezogen hat und tatsächlich in der Richtung landet, das wäre, glaube ich, für die kleine Kathi eine positive Überraschung.
Ist es auch das etwas, was du bei den Kindern vielleicht verstehen kannst, dieses Lampenfieber oder umgehen mit der Stresssituation auf einer Bühne zu stehen, oder auf der anderen Seite das extrem zu lieben, im Rampenlicht zu sein? Ist es etwas, was für dich wichtig ist in deinem Job?
Ja, und das kommuniziere ich auch allen. Also sowohl den Kindern, ich arbeite ja auch mit Erwachsenen zusammen. Ich mache auch Workshops für Erwachsene, die normal als Buchhalter oder im Berufsmilitär arbeiten oder so. Ich habe wirklich ganz wilde Personen in meinen Kursen, die normal nie was mit Theater machen und die sich überwinden und trauen, sich das jetzt einfach zu gönnen. Und die meisten davon haben am Schluss Lampenfieber und ich glaube, es ist total hilfreich, dass ich das kenne. Das ist wie der Mathelehrer, der irgendwann mal selber Mathe nicht gecheckt hat. Also ich kann einfach sagen, für mich hat sich so angefühlt und ich nehme mir das mit. Ich halte mir das wach, das Lampenfieber, weil das sorgt dafür, dass ich nicht langweilig spiele. So. Und ich glaube, das hilft schon. Also um die Kinder zu verstehen sowieso, aber auch bei Erwachsenen, dass man einfach sagen kann, das geht nicht weg, wenn man Profi wird, sondern das ist einfach was Gutes und das begleitet uns und das nehmen wir jetzt mit und das lösen wir folgendermaßen. So, das ist, glaube ich, schon fein.
Kannst du uns bzw. den Hörerinnen und Hörern einmal eine kurze Definition geben, was passiert, wenn man bei jemandem ist, der Theaterpädagogik macht? Also, was machst du in deinem
Ganz
Beruf?
breit gefächert. Also ich mache jetzt zum Beispiel, mache ich gerade zwei Schulprojekte. Ich bin gerade in der Volksschule. Das ist wie das, was Club Brenda hat am Anfang gesagt, das, was fehlt, so dieses Unterrichtsfach, Theaterpädagogik, man kann uns einfach buchen an Schulen, das wird auch gefördert, das wird auch recht unkompliziert gefördert. Ich mache da zusammen mit einer Sängerin und einem Tänzer, erarbeiten wir ein Musical. Wir kommen einmal die Woche in diese Schulklasse, die haben einen Tag geblockt für ein Musical-Projekt. Da sind wir jetzt 4 Monate, glaube ich, insgesamt. Und proben mit denen jede Woche einmal und studieren mit denen ein Musical ein. Und das wird am Schluss dann auf der großen Bühne aufgeführt. Das heißt, die haben Tanztraining, die haben Gesangstraining, die haben Schauspieltraining, die arbeiten an Texten, die lernen Texte auswendig, die beschäftigen sich mit der Dramaturgie, die basteln die Kostüme mit uns und so weiter. Die haben ganz viel praktisches und geistiges Wissen, was die sich da mitnehmen, ob es jetzt für den Deutschunterricht oder für den Sport oder für die Musik ist. Nehmen die sich einfach total viel mit aus dem Projekt. Und das ist zum Beispiel eins. Jetzt bin ich an einem Gymnasium auch, da ist es dann eher geblockt. Da gehe ich dann irgendwie 10 Tage lang jeden Tag von morgens bis abends hin und mache mit denen Schauspieltraining. Dann habe ich im Sommer einen Sommerkurs. Da studieren wir auch innerhalb von einer Woche zu dritt ein Musical ein, wo wir auch einfach von morgens bis abends mit den Kindern durchproben. Wir machen das abwechslungsreich. Die haben die drei verschiedenen Sparten und am Schluss gibt es eine große Aufführung. Und ansonsten sind es auch so ganz trockene Sachen, wie ich schreibe ja die Stücke selber. Also ich sitze wirklich mehrere Tage die Woche an meinem Laptop als Theaterpädagogin und mache entweder Werbung oder ich bastel an der Homepage rum oder schreibe E-Mails oder mach kleine Schreibaufträge auch für Theatersachen oder schreib eben die Stücke. Und das ist wirklich viel Arbeit, weil so ein abendfüllendes Stück, das sind halt gleich mal 40 Seiten. Und du schreibst ja nicht nur die 40 Seiten, sondern du musst die ganze Hintergrundarbeit liefern. Also du musst dir die Figuren ausdenken, die Geschichten zu den Figuren, die dahinter stecken, die ganzen Beziehungen der verschiedenen Figuren zueinander. Dann braucht es so Sachen, so einfache Sachen wie einen Szenenplan, einen Auftrittsplan, Beleuchtungsplan und so weiter. Also völlig trockene Sachen, die aber halt alle gemacht gehören. Und deshalb ja, besteht Theaterpädagogik zum einen aus dem Genuss des tatsächlich Probens und zum anderen halt auch einfach aus ganz viel Hintergrund- und Organisationsarbeit.
Wenn du jetzt gerade geredet hast, hatte ich so ein bisschen eine Epiphanie. Bei mir ist eingefallen, wie ich in der Volksschule war, hat unsere Parallelklasse ein Theaterstück aufgeführt und da hatten dann manches unserer Klasse halt mittun dürfen und ich war eine davon und ich glaube, dass das vielleicht so ein bisschen der Startschuss war für meine Theaterobsession. Das ist mir jetzt gerade wieder eingefallen, wie du es erzählt hast, wie, dass du immer in Schulen gehst und dann mit den Kindern das arbeitest, weil genau das haben wir dann gemacht. Das war irgendwie ein Theaterstück über einen Regentropfen und halt der Weg des Regentropfens, also auch ein bisschen pädagogisch wertvoll und so weiter. Aber ja, da haben wir dann so als Sonnenstrahlen oder irgendwas herumgetanzt und dann waren auch wirklich, also sind dann auch wirklich vor anderen Schulklassen aufgetreten in einem Theater und so. Also das war schon sehr cool. Also jetzt ist irgendwie bei mir gerade so ein bisschen der Groschen gefallen.
Es ist bei mir auch so, wenn ich Kinder wieder treffe oder Erwachsene wieder treffe, die vor Jahren was gemacht, die zum Beispiel in Berlin was gemacht haben, was ja zum Teil 15 Jahre her ist jetzt. Dann erzählen die mir erstens von dem Projekt noch. Die wissen wirklich noch, was sie anhatten und was ihr Satz wird. Die können ihren Text auswendig. Ich kann auch noch Texte aus meiner Kindheit auswendig. Und die wissen vor allem noch, was ich für Regieanweisungen gegeben habe. Die können das auf Schwäbisch nachsprechen, die Berliner Kinder. Und erzählen mir halt dann teilweise, was das nach sich gezogen haben, dass sie dann irgendwelche Workshops gemacht haben, weil sie so angefixt waren oder teilweise dann auch Schauspiel oder Gesang studieren oder so, weil es ihnen so getaugt hat. Und das ist so das, was mir so gefällt. Also ich arbeite wahnsinnig gern mit Profis zusammen, weil man kann halt mehr machen. So ist, man kann halt sagen, mach das und der kann das dann. So, man kann sich kreativ noch ein bisschen mehr austoben. Aber so das fürs Herz ist für mich schon die Pädagogik. Also so, dass ich mir immer denke, erstens, ich bewege was und zweitens, das, was ich tue, bleibt wirklich hängen. So, also ich bin auch Pfadfinderleiterin ewig gewesen, 15 Jahre Pfadis gemacht und meine Eltern sind beide Lehrer. Ich brauche irgendwie so dieses, irgendwer merkt sich, dass ich was Gutes gemacht habe. So nicht nur die Presse schreibt oder so, sondern der Mensch hat irgendwie sich was fürs Leben mitgenommen. Und da habe ich eben bei der Theaterpädagogik noch mehr das Gefühl, dass es Wirkung zeigt.
Ich wollte schon vorsagen, und du hast es so gut eingeleitet, dass ich dir jetzt meine zweite große mit Milch und Zuckerfrage stelle, nämlich, was kann man von dir lernen?
Von mir lernen kann man, glaube ich, andere Menschen für Sachen begeistern, die mich begeistern. Also ich muss begeistert von was sein, wirklich. Also es muss mir gut schmecken oder politisch taugen oder wie im Theater eben, ich muss das Stück toll finden oder ich muss die Rolle toll finden. Aber wenn ich das tue, dann fällt es mir meistens nicht schwer, die andere dazu zu bringen, das auch zu tun. Also ich bin keine Sitzregisseurin so, ich rase immer rum auf der Bühne und muss immer alles mitwursteln oder so. Und ich kann auch, ja, wenn mir der Kaffee schmeckt, dann wird mein Gegenüber wahrscheinlich zumindest probieren. So, also ich glaube, das ist so meine herausragendste Eigenschaft. Und ansonsten bin ich, glaube ich, relativ gut im Netzwerken, nicht zwingend, was mich angeht, aber so was andere angeht. So Pfadi-Kollegen oder so, die Wohnungen suchen oder so, kommen immer erst mal zu mir, weil sie wissen, ich kenne irgendjemand, den ich vor 5 Jahren in irgendeinem Seminar getroffen habe und der hat wieder eine Mutter und die hat eine Wohnung und so weiter. Also solche Sachen sind so mein Ding und so Motivation einfach. Also ich glaube, so das ist auch so das, was meine Kinder am meisten beschreibt. Die sind einfach motiviert fürs Leben. So, also die sind immer die probieren erstmal. So, die sagen nicht, na, ich habe keine Lust oder ich kann das nicht oder so, sondern die sind immer motiviert, Sachen zu machen. Und das dann haut's uns mal hin und dann stehen wir wieder auf und dann sind wir motiviert fürs Nächste. So, ich glaube, das ist so, das bin so ich.
Glaubst du, dass das auch so die Fertigkeit ist, die man vom Theater mitbekommt? So Sachen zu probieren und vielleicht auch zu probieren und neu zu machen oder einfach vielleicht ein bisschen kreativer zu leben.
Einerseits würde ich sagen, ich hatte die schon von Elternhaus aus, weil meine Geschwister sind sehr ähnlich. Also die sind auch so positiv ins Leben gehend. Aber das stimmt, du hast recht. Ich habe das auch schon beobachtet bei Menschen, die sich vorher nicht so viel getraut haben. Also ich hatte zum Beispiel eine Schülerin, also eine Erwachsene, die als Dozentin arbeitet, lustigerweise, also eh vor Menschen steht, aber die total schüchtern war und zu Anfang auch erstmal nur eine Rolle mit 2 Sätzen wollte und so weiter, nicht, dass was schief geht. Und die rockt jetzt die Kabarettbühnen von Wien. Also die traut sich jetzt einfach Sachen, weil sie es ausprobiert hat, wie sich es anfühlt, wenn man Sachen ausprobiert, die völlig verrückt sind, weil sie Improkurse gemacht hat und sich da in Situationen gebracht hat, in denen sie normalerweise nicht landen würde. Also ich glaube, man schult's auf jeden Fall. Also man kann sich da irgendwie reinwursteln.
Wie viel Lehrerinnen-Aspekt ist bei der Theaterpädagogik dabei?
Der positive auf jeden Fall. Also ich habe immer ausgeschlossen, Lehrerin zu werden, so, obwohl meine Eltern wirklich tolle Lehrer sind. Also Papa ist ein toller Lehrer und die Mama ist die Weltlehrerin. Also die brennt für die Sache. Das ist unglaublich, was die Frau für Energie da reinsteckt und ist Musiklehrerin für die ganze Schule und so weiter und schreibt dann irgendwelche Kindermusicals und keine Ahnung was, Singspiele jedes Jahr neu und das fand ich immer total toll, aber ich habe es für mich ausgeschlossen, weil man halt auch so der, ja, man ist halt auch der Bock. So. Also man muss dann auch die Noten geben und man muss dann auch sagen, es reicht nicht fürs Gymnasium oder sowas. Und ich glaube, das Positive an der Theaterpädagogik ist, natürlich verteilt man Rollen. Also man gibt auch einem Kind die Hauptrolle und dem anderen vielleicht nicht die Hauptrolle, aber man kann, glaube ich, ganz gut vermitteln, dass jede Rolle dringend gebraucht wird in einem Stück. Und ich glaube, das kriege ich auch ganz gut hin. Und man lehrt was, ohne beurteilen zu müssen. So, man steckt eher dazu an, sich mehr zu trauen oder so, aber man sagt nicht, das war schlecht. So, das würde ich zum Beispiel nie machen. Also weder in der Theaterpädagogik noch in der Regie bin ich jemand, der sagt, so kann ich nicht arbeiten. Sondern ich sage halt, wollen wir es vielleicht mal so probieren?
Ich habe mich letztens ein bisschen beschäftigt mit so Kunst und Kultur im Staat und im öffentlichen Raum und in der, eigentlich wie wir Kunst und Kultur, wie wir daran teilhaben. Und da war ein großes Thema, vor allem aus Großbritannien, dass Kunst und Kultur nicht immer gleich zugänglich ist, nämlich für soziale Schichten und für Stadt-Land vor allem. Und was du beschreibst, ist halt auch schon ein Thema. Braucht es da nicht auch wahnsinnig viel Engagement von den Eltern, wenn eine Schulklasse an einem Projekt bei dir teilnimmt? Oder kannst du das auch managen ohne Eltern?
Also die Schulprojekte gehen ganz ohne Eltern. Da haben die Eltern nichts zu tun, außer, ja gut, sie müssen Texte am besten mit den Kindern lernen, aber sie müssen nichts vorbereiten, sie müssen nicht irgendwelche Anträge schreiben oder so. Teilweise schreiben wir die Anträge selber, teilweise schreibt es der Lehrer oder die Lehrerin. Da ist von den Eltern nichts weiter zu tun. Ich verstehe den Ansatz, dass es am Land schwieriger ist, weil es wird natürlich am Land wahrscheinlich weniger TheaterpädagogInnen geben oder welche, die da hinfahren. So in Niederösterreich sehe ich es ganz gut. Also da kriege ich auch von Kolleginnen, die dort arbeiten, mit, dass das ganz fein funktioniert. Aber so richtig Tirol am Berg ist wahrscheinlich schwierig, da ein tolles theaterpädagogisches Projekt reinzukriegen. In der Stadt sehe ich eben den Vorteil in den Schulprojekten, weil ich habe ja vorher Schauspielkurse gegeben für Kinder und Jugendliche, Erwachsene und so weiter. Und natürlich muss man dann ein Geld dafür verlangen. Man lebt ja davon und man muss das dann noch versteuern und so weiter. Und entsprechend ist das Ding nicht kostenlos. Und das genieße ich wahnsinnig, dass ich das bei Schulen eben nicht muss von den Elternhäusern und dass ich dann da eben die gute Mischung habe aus Kindern, aus allen Eltern, aus allen Familien. Und jedes Kind das genießen darf und jedes Kind da teilnehmen darf, dass es wahrscheinlich sonst halt keinen Geigenunterricht kriegt und nicht zu den Pfadfindern geht oder so. Und dass die dann da mal eine große Rolle spielen dürfen, das ist natürlich wirklich fein. Und das habe ich auch in den Schulklassen. Also da habe ich auch die Mischung. So, deshalb finde ich, muss das einfach größer werden, dass man das in Schulen bringt und eben nicht nur grundsätzlich Workshops gibt für Kinder und Jugendliche, was natürlich trotzdem wichtig ist, aber gerade dieses Unkompliziertes, sie gehen in die Schule und sie dürfen einmal im Jahr irgendwas richtig Cooles auf die Beine stellen und stolz sein und sich den Applaus abholen und sie sind nicht nur der Baum von links. Das ist echt, das freut mich total, dass ich das machen darf und dass ich da mit meinen Kolleginnen zusammenarbeiten darf.
Das ist ein bisschen meine Kritik am Theater der Jugend. Weil Theater der Jugend ist es natürlich, sind es günstige Karten und so weiter, aber es braucht schon Engagement von Eltern, nämlich allein mit dem Abholen und Hinbringen und das ganze, also ganze Drumherum ist halt schon organisatorisch ein Thema. Und das glaube ich halt nicht, dass das für alle Menschen gleich zugänglich ist. Und für alle
Ja, und
Kinder vor
das
allem.
wissen auch ganz viele nicht davon. Also so, ich habe auch immer das Gefühl, dass gar nicht so viele davon wissen, was es für ein Angebot gibt, weil die Junge Burg und so weiter, es gibt ja ganz großartig, sage ich, das Dschungel macht unglaublich tolle Arbeit. Also bin ich total begeistert und schaue mir die Sachen immer urgern an. Und das wissen aber halt einfach auch nicht alle, weil das einfach nicht so gespreadet wird, auch über die Schulen oder so an die Eltern, weil wie soll man auf die Idee kommen, wenn die Kinder sonst eher fernsehlastig erzogen werden, die mal in einen Schauspielkurs zu stecken. Und das passiert dann eben gerade darüber, dass sie dann in der Volksschule einen Fall für die Donaudetektive spielen. Also das bleibt hängen, genau wie bei dir das mit dem Regentropfen-Ding hängen geblieben ist. Wir merken uns das. Ich kann auch noch den König Drosselbart in- und auswendig. Also das ist urwichtig, finde ich, dass man sich da ausprobieren darf als Kind.
Ich glaube, dass es auch wahnsinnig spannend ist für die Klassendynamik, wenn du dann als quasi Außenstehende reinkommst, weil ich würde mir das so vorstellen, wenn jetzt eine Lehrerin das selber macht oder ein Lehrer das selber macht, dann kriegt natürlich das Kind, das super gut ist in der Schule, die Hauptrolle, weil das kann sich leicht Sachen merken. Aber wenn du dann als Externe reinkommst, dann siehst du die Kinder ja ganz anders. Und dann sind die jetzt auch noch nicht so festgefahren mit, ah, du bist bestimmt der, der immer die lustigen Sachen macht.
Ja, das habe ich selber erlebt, auch in der Waldorfschule, dass da auch Externe dazu kamen. Man macht an der Waldorfschule mehrere Schauspielstücke mit der ganzen Klasse, also in der 5., in der 8. und in der 12., zumindest in Deutschland. Und da war es immer total wohltuend, dass jemand von außen dazu kam, sich zwar Rat geholt hat von den LehrerInnen, wem wird es denn gut tun, zum Beispiel auch, wem wird es in der Klassengemeinschaft auch gut tun, mal eine größere Rolle zu kriegen. Oder wer kann sich einen guten Text merken und dass die dann aber halt drauf geschaut haben, wer traut sich was, wer würde gern, wer soll sich mal ausprobieren, wer braucht mal eine ganz andere Rolle, also wer ist immer die Prinzessin und sollte jetzt mal was anderes spielen. Und ja, das erlebe ich jetzt auch und wir pochen da auch drauf. Also wir besprechen uns schon mit den LehrerInnen, weil ich es wichtig finde zu wissen, hat jemand eine Leseschwäche zum Beispiel, ich mag kein Kind überfordern, was halt übers Hören lernt oder so, oder wer würde gerne und traut sich aber nicht, das zu sagen, weil das nicht cool ist, sowas zuzugeben oder so. Deshalb finde ich es wichtig, die LehrerInnen damit ins Boot zu holen, aber das ist wirklich, wirklich wohltuend, da als Außenstehende dazuzukommen, gerade mit drei Sparten. Weil der Tänzer schaut sich natürlich die Kinder tanzend an, da können manche, was die in einem anderen Bereich nicht so viel können und können das dann da zeigen. Die Sängerin hört sich's an und hört dann eine Stimme, die vielleicht im Musikunterricht noch keine Eins gekriegt hat, aber halt eine tolle Farbe hat und sauber singt und so weiter. Und ich improvisiere mit den Kindern und das sind jetzt wirklich, also habe ich teilweise Kinder, die in Deutsch halt eher in Richtung 5 gehen und die halt jetzt eine Rolle haben mit ganz viel Text und den fleißig und motiviert auswendig lernt. Das holpert natürlich auch und es ist teilweise dann urviel Arbeit und dann bleibe ich noch länger und lerne mit dem Kind noch seinen Text nach und so weiter. Aber ja, ich sehe dann halt, wie die aufblühen und krieg's dann so zurück und deshalb finde ich es total wichtig, da einfach Kindern auch eine Chance zu geben, die da sonst nicht drankommen.
Weil ich finde es total toll, weil ja Kinder jetzt auch viel fürs Leben mitnehmen, weil vor Gruppen zu sprechen, es wird immer wichtiger heutzutage, sich Text zu merken, mal mit anderen Texten umzugehen, andere Rollen zu haben. Das ist ja gerade in so einem Schulalltag, der ganz, ganz arg über Rollen definiert ist, extrem super, finde ich.
Total. Also wir haben auch schon mehrere Kinder und auch Erwachsene rückgemeldet, dass es ihnen gerade für so Sprechen total viel gebracht hat. Also Kinder, die dann zu mir kamen und gesagt haben, ich war früher wahnsinnig aufgeregt, immer wenn ich ein Referat habe halten müssen. Und jetzt habe ich neulich eins halten müssen und es war urleicht, weil ich musste ja gar nichts schauspielern, das war ja nur reden. So, wo ich mir dann auch dachte, wie cool für dich, dass dich das so weitergebracht hat.
Ich stelle dir mal die dritte große Milch- und Zuckerfrage, die immer recht spannend ist bei Menschen, die mit Kindern zusammenarbeiten. Und zwar, was bringt dich zum Lachen?
Hoffentlich nicht die Kinder. Das hat sich lustigerweise ein bisschen gewandelt in den letzten Jahren. Oder ja, ich bin jetzt auch eh schon seit 13 Jahren in Österreich, eh schon ewig. Ich hatte früher einen sehr deutschen Humor. Ich habe immer so Habe Kerkeling und sowas gehört und fand es urlustig und so Joko und Klaas und sowas. Und bin dann nach Österreich gezogen und hab da mit dem österreichischen Humor erstmal nichts anfangen können, weil der sehr, sehr insiderlastig war für mich. Also ich habe zum Beispiel in meinem ersten Jahr in Österreich habe ich Stermann und Grissemann angeschaut, mehrmals, und ich habe mich wirklich bemüht, weil mein damaliger Freund die geliebt hat und ich habe es nicht zusammengebracht. Ich fand es so stinkfad und unlustig. Es ist die Sendung, die ich heute nie verpasse, weil ich die wirklich liebe. Aber ich habe es einfach nicht verstanden, weil die wirklich einen Insider nach dem anderen raushauen und es ist nicht mal politisch oder so, es ist einfach nur österreichisch. Und ich habe eine Zeit lang gebraucht und habe dann irgendwann so einen leichten Einstieg gekriegt und dann habe ich Palfrader geschaut, den Wir sind Kaiser. Das war so mein zweiter Einstieg, da habe ich dann alles durchgebügelt, da war ich irgendwie krank und habe mir sämtliche Folgen angeschaut. Und dann war, glaube ich, nach 2 oder 3 Jahren in Österreich war dann so der Punkt erreicht, an dem ich Harder verstanden habe. Vorher fand ich Harder total deprimierend. Ich habe immer gesagt, euer Nade zieht mich nur runter, der ist doch nicht lustig, das ist doch nicht lustig. Und ich finde Harder großartig. Also total, ja, derb bis feinsinnig schaue ich wahnsinnig gern an. Und mittlerweile bin ich jetzt so an dem Punkt, an dem ich deutschen Humor nicht mehr lustig finde. Also ich saß bei meinen Eltern irgendwie vor einem Jahr oder so vorm Fernseher und habe irgend so eine Kabarett-Sendung, keine Ahnung, irgend so ein Best-of-Kabarett-Zusammenfassung oder sowas angeschaut und dachte mir die ganze Zeit so, wann kommt denn jetzt das Lustige? Da hat noch keiner gesagt, der ist blad oder schier oder sonst irgendwas. Kein einziger Bible-Joke. Wo kommt denn jetzt das Lustige? Also ich glaube, so langsam bin ich da.
Ich migriert hier.
Ja.
Hat sich angepasst.
Ja. Schön tief.
Ganz gut, würde ich selbst lachen.
Ja, kann ich sehr laut. Gestern habe ich sehr laut gelacht, als ich auf der Donauinsel laufen war und dreimal so dermaßen in Gatsch geflogen bin. Es war absolut grindiges Regenwetter und es hat mich so gefetzt und ich fand es urlustig. Also ich glaube, ja, das kann ich auf jeden Fall und in jeder Situation eigentlich braucht man auch irgendwie für ein entspanntes Leben.
Wie du jetzt gerade über die Kabarettisten geredet hast, da sind wir, also ich glaube, wir haben eh schon irgendwann mal, also Brenda und ich, mit irgendeinem anderen früheren Gastgästin darüber geredet, dass es halt doch sehr männerlastig ist, das Ganze. Im Theater ist es ja generell so, dass, also es gibt so viele Frauen, so wenige Frauenrollen, es gibt so wenig Männer, viele Männerrollen, also das sind halt immer, wie schaut das aus? Weil Pädagogik ist ja auch eher so frauenlastig, jetzt unter Anführungszeichen, und jetzt mit Theater, wie schaut das in der Verbindung aus?
Bei Theaterpädagogik sehe ich es tatsächlich recht gemischt. Also so die ich kenne, sind recht ausgeglichen. Bei Regie ist es sehr männerlastig, meinem Gefühl nach. Also so das, was ich so miterlebt habe, was ich kennengelernt habe, da hat man schon, da muss man schon stark sein als Frau, um sich durchzusetzen. So in der Welt. Und beim Schauspiel sehe ich es genauso. Also es sind viele Frauen, die es machen wollen und es sind zumindest bei den Klassikern, ich finde, es wird bei den heutigen Stücken besser, aber bei den Klassikern, Shakespeare und so weiter, da gibt es dann 2 Frauenrollen und 20 Männer, das ist urschwierig und es wird dann aber an den Schauspielschulen gleich viel genommen, so wo ich mir denke, naja, wird dann nachher schwierig mit der Besetzung. Ja, bei Regie sehe ich es auch so, bei Theaterpädagogik gar nicht so. Da kommt es meinem Gefühl nach wirklich, und das empfinde ich als total positiv, einfach auf die Arbeit an, wie gut man arbeitet, wie was man hinterlässt, was weitergegeben wird, wie man gearbeitet hat und so weiter.
Gehst du doch darauf ein, in deinen Schauspielkursen auch zum Beispiel jetzt Männer, also so diese klassischen, sagen wir so, alten weißen Männer zu besetzen in komplett andere Rollen, um sie mal in ein bisschen vorzuführen, wie so andere Alltagsgeschichten sein könnten?
Das mache ich sehr gerne. Ich besetze sehr, sehr gerne Menschen in komplett anderen Rollen. Absolut bewusst. Also ich mache, wenn ich Schauspielkurse gebe, immer die ersten zwei, drei Proben Impro, um die Leute ein bisschen kennenzulernen, weil ich die teilweise ja noch nie gesehen habe. Und versuche so ein bisschen rauszufinden, wer sie so sind und versuche ihnen dann eine Aufgabe mitzugeben. Die kann größer und kleiner sein. Für manche ist es, sich einfach mal zu trauen, mehr Text zu haben. Und für selbstbewusste Menschen endet es meistens damit, dass sie das Gegenteil von sich selber spielen. Ich habe nur einmal, habe ich wen falsch eingeschätzt. Die kennt ihr, die habt ihr schon interviewt. Die Leni, die hat bei mir einen Schauspielkurs gemacht. Die war in ihrem Auftreten eher die Elite-Gymnasiumsschülerin und hat damals noch was studiert, was auch eher ein bisschen biederer war. Und ich habe gedacht, naja, dir gebe ich eine Aufgabe, dich besetze ich als eine betrunkene Stammkundin am Würstelstand. Sie war sehr authentisch, sie ist heute Wirtin.
Die Geschichte kenne ich schon, finde ich immer wieder gut, die Geschichte. Ich stelle mal die letzte mit Milch und Zuckerfrage, weil wir sind schon bei einer Stunde, über eine Stunde. So schnell vergeht die Zeit und die hat auch mit Zeit zu tun. Und Reisen in die Zukunft. Es sind 5 Jahre vergangen, es ist das Jahr 2028. Was ist im besten Fall in den letzten 5 Jahren in deinem Leben passiert?
Ich bin mit dem Ist-Zustand sehr im Lot, deshalb möglichst wenig passiert. Ich wünsche mir, dass alle gesund sind, die ich um mich herum habe und dass alle noch bei mir sind. Ich wünsche mir, dass die Freunde, die ich jetzt habe und die ich teilweise auch noch nicht so lang habe, dass die auch noch um mich herum sind. Und ansonsten freue ich mich tatsächlich, wenn es beruflich ähnlich bleibt, also weil mir das taugt, was ich jetzt gerade mache. Ich brenne für das und ich würde mich urfreuen, wenn ich das weitermachen dürfte. Das Einzige, bei dem ich mir denke, da würde ich noch gerne noch mehr machen, wäre das Schreiben. Also ich schreibe wahnsinnig gern. Ich habe schon urviel geschrieben und ich habe Spaß dran. Ich habe jetzt dieses Jahr allein schon, was ist jetzt Mai, ich habe schon 4 Stücke geschrieben. Da wird noch mehr kommen. Und ich würde die total gern mich aufraffen und die in den Verlag bringen, alle. Oder jemanden fragen, der mich dabei begleitet, die irgendwie in einem Verlag unterzubringen. Und es bleibt auch immer noch so der Traum, dass mir irgendwann ein Plot für was Größeres als ein Theaterstück einfällt. Also wenn das Schreiben sich noch ein bisschen ausdehnt und ich noch mehr schöne Sätze formulieren darf, dann bin ich, glaube ich, glücklich. Ansonsten, ja, bin ich echt im Lot.
Glaubst du, wird sich die Theaterlandschaft in den nächsten 5 Jahren extrem verändern?
Inwiefern extrem?
Also mein erster Gedanke dahingehend war jetzt mit künstlicher Intelligenz und so weiter, was ja auch bei Autoren und Autorinnen wahrscheinlich so ein bisschen im Hinterkopf ist, dass es dann künstliche Intelligenz gibt, die einfach auch schreibt auf einer anderen, in einer anderen Art und Weise und dass sich das vielleicht in den nächsten 5 Jahren ein bisschen schon in die Theaterwelt hin auswirkt.
Ich hoffe tatsächlich nicht. Also ich finde es immer spannend, sich so Sachen auszumalen, aber ich finde es immer so interessant, was so Menschen kreieren können. So ich habe zum Beispiel auch, ich schreibe meine Stücke meistens dadurch, dass ich mich mit anderen darüber unterhalte, was ich so bisher habe. Und während ich mich darüber unterhalte, fällt mir der Rest ein, so ungefähr. Und ich glaube, das kann künstliche Intelligenz einfach nicht. Also ich glaube, das würde die Kreativität einfach nehmen. Deshalb wünsche ich der Theaterlandschaft, dass es weiter ganz viel durch Menschen passiert, so, weil es auch so was Menschliches ist. Also gerade die Bühne, das ist ja so im Filmbereich kann man natürlich viel mit Animationen machen und so weiter, aber gerade so im Theater, in der Oper, im Musical und so weiter, glaube ich, braucht es das Handwerk. Es braucht einfach wirklich das Gefühl und das sich reinkippen und so weiter. Ich glaube, es würde Kraft nehmen, wenn es Maschinen machen würden.
Wenn jetzt jemand kommen würde und sagen würde, Madame, wir finden Ihr Projekt so super, Sie machen, wir stellen die an bei der Stadt Wien und Sie machen so ein Projekt für ganz Wien, für alle Volksschulen, Unterstufen, Oberstufen, was auch immer. Willst du es machen?
Nicht alleine. Also ich mach meine Musical-Projekte zusammen mit einer Sängerin, die ganz, ganz groß ist, die Julia Schaffer, die ist ganz großartig, macht wirklich tolle, schreibt tolle Musik und ist pädagogisch ganz stark, finde ich, und eine der der tollsten Frauen, die ich kenne. Und ich glaube, wenn die sagen würde, lass uns das gemeinsam machen, dann würde mich das gar nicht einschüchtern. Und ich würde sagen, gemeinsam, wir machen das.
Wäre es eher ein Theater, also würdest du eher ein Theaterprojekt machen oder eher ein Musicalprojekt?
Naja, gemeinsam mit der Julia wäre es natürlich Musical oder
Ja.
Musiktheater so. Aber ja, ich bin einfach ein Teammensch. Also so, ich habe das gerade im Pfadfinderbereich festgestellt für mich. Ich engagiere mich wahnsinnig gerne, aber ich engagiere mich unglaublich ungern alleine. So, also ich brauche nicht die Spitze. So, ich arbeite urgern im Team und ich gehe dann wahnsinnig gern hin und tausche mich aus und inspiriere die andere Person, die mich dann wieder inspiriert und so weiter. Aber ich bin nicht glücklich damit, irgendwie alleine mich durch Sachen alleine durchzuwursteln, und ich freue mich auf Sachen, die ich gemeinsam mit anderen rocken darf. So, das macht mich einfach runder.
Dann würde ich sagen, wir sind für heute am Ende angelangt. Ich glaube, also wir haben jetzt noch relativ viele Fragen auf unserer Liste, die wir noch nicht abgearbeitet haben.
Zu viel
Also,
geredet.
nein, alles gut, sehr,
Super.
sehr gut, perfekt. Das heißt nur, dass es vermutlich einen zweiten Teil geben wird, auf den ich mich jetzt schon sehr freue. Vielen, vielen Dank, aber schon mal vorweg, dass du da warst. Und jetzt aber nochmal das Wichtigste überhaupt für unsere Hörerinnen und Hörer, die sich jetzt alle denken, boah, das klingt so cool, ich will das auch einmal machen, ich will auch mal so einen Workshop machen. Wo findet man denn deine Sachen und wo kann man sich anmelden für Workshops? Können sich Lehrerinnen und Lehrer hinwenden, die sagen, ich will sowas auch machen mit meiner Klasse?
www.musicallab.at ist unsere Homepage. Das ist eigentlich die sicherste Kontaktstelle. Da findet ihr alle coolen Workshops, die wir jetzt gerade geben. Da findet ihr unsere Projekte, da findet ihr Aufführungen, die wir geben. Und da findet ihr vor allem auch unseren Sommer-Musical-Kurs, den wir demnächst geben. Da machen wir das Stück Davids Stern. Das ist ein ganz tolles, spannendes Projekt. Das dreht sich rund um die Kinderoper Brundibar. Die wurde damals geschrieben für in einem KZ für die inhaftierten Kinder, die das dort uraufführen durften. Und mich selber beschäftigt das total, weil mein Opa dem KZ knapp entronnen ist. Und ich habe dieses Brundibar schon mal machen dürfen und freue mich unglaublich drauf, da jetzt ein tolles Projekt im Sommer kreieren zu dürfen. Und das ist in den Sommerferien, da könntet ihr bei uns eine Woche lang Theater machen, Musical machen, tanzen, lernen, singen dürfen. Und am Schluss dürft ihr dieses wunderbare Stück, das wir gemeinsam für euch schreiben, auf die Bühne bringen. Also schaut auf die Homepage und meldet euch an für unseren Workshop. Wir haben nur noch ganz wenig Plätze.
Muss man da Spaß können dafür?
Nein, wir freuen uns über jeden, der dazukommt. Manchmal weiß man ja auch gar nicht, was man schon kann.
Aber weiß man auch Dinge, die man nicht kann. Ganz einfach. Liebe Kathi, vielen, vielen Dank für das schöne Gespräch und für den Bock auf Theater machen, glaube ich.
Es
Und
hat
ich
mich
glaube.
urgefreut.
Und für den. Und ich finde das immer so schade, dass Kunst und Kultur bei Kindern und Jugendlichen ein bisschen so wegignoriert wird. Und dass das eigentlich, wenn sich's Eltern leisten können, gibt es halt eine Musikschule und gibt es halt Kurse, aber dass es nicht gesehen wird, dass das für die Gesellschaft viel bringt, in Kunst und Kultur auch bei Kindern zu investieren. Deswegen finde ich es extrem toll, was du machst und vielen, vielen Dank für den Einblick und für deine Geschichte. Und siehst du, dass du es auch geschafft.
Ja, ich hätte es gedacht.
Ach, und natürlich müssen wir noch die Kaffeegang grüßen.
Ja, auf jeden Fall.
Krankheitsbedingt heute nicht mit Kaffee, weil das geht gerade nicht.
Tageszeiten bedingt mit einem Rothaus-Tannenzäpfle.
Auch eine gute Option. Wo ist eigentlich
Läuft.
die Biergang? Warum gibt es eigentlich eine Kaffeegang und keine Biergang? Was ist denn da
Es
los?
wird Zeit, Brenda, es wird Zeit.
Es wird Zeit. Das ist eine Geschichte für einen anderen
Ja.
Tag.
Sehr gut.
Wer sich alle anderen unserer Folgen anhören möchte, und wir haben ja schon mit einigen Schauspielern und Schauspielern gesprochen, mit Leuten vom Theater, mit dem Max zum Beispiel vor kurzem, oder vor
Cool.
nicht so langer Zeit. Und vielleicht kommt da auch was die nächsten Wochen dazu. Findet man alle Folgen auf allen gängigen Podcast-Plattformen und unter www.nimichundzucker.at.